Können Mikrofone Artenvielfalt retten? Ein Podcast von Daniela Lipka und Hartmut Schnedl. Die Recherche wurde durch das Stefan M. Gergely-Stipendium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2025 unterstützt. Folge 2: Die Soundscape des Schwarzwalds und die Klangvielfalt von Streuobstflächen. Vom Feldberg blickt man von oben herab auf die Hügel des Schwarzwalds. Eine blühende, duftende, summende Wiese breitet sich vom baumlosen Gipfel bis zum Waldrand aus. Besonders die gelb blühende Arnika fällt ins Auge. Sie ist eine der Zeigerarten des Borstgrasrasens, einer besonders artenreichen Pflanzengesellschaft, die sich auf traditionell beweideten Flächen gebildet hat. Auf der St. Wilhelmer Hütte, ein kleines Stück unter dem Gipfel, treffen wir die Biologin Sandra Müller von der Universität Freiburg.
Mein Name ist Sandra Müller. Ich arbeite an der Geobotanik der Universität Freiburg. Ich bin studierte Biologin und würde mich als Ökoakustikerin bezeichnen. Ich studiere die Soundscapes in der Natur, die Zusammensetzung der Soundscapes, die Dynamiken in Interaktion mit Landnutzung, Vegetation, Landnutzungsveränderungen. Also es geht um den Klang einer Landschaft. Ich spreche gerne von Soundscape, weil das Wort Sound etwas neutraler ist als Klang. Also Klang klingt oft nach Wohlklang, aber in meiner Arbeit interessieren mich auch anthropogene Geräusche, auch als störend empfindende Geräusche, auch etwas, was man als Lärm oder Noise bezeichnen würde. Und deswegen rücke ich so ein bisschen von dem Begriff Klang ab. Wir sind eben nicht speziell an einer bestimmten Tierart interessiert, sondern wirklich an der Soundscape als Ganzes und untersuchen dann auch, wie die verschiedenen Elemente miteinander interagieren. Also das heißt, welchen Einfluss zum Beispiel hat dann tatsächlich auch das akustische Habitat, also die Geräuschkulisse auf das Verhalten bestimmter Vogelarten, bestimmter Heuschreckenarten, auf ihr Vokalisationsverhalten? Also wie verändern Vögel ihr Gesangsverhalten in Response, in Antwort auf Verkehrslärm, aber auch in Antwort auf Wind? Dann bin ich persönlich auch stark daran interessiert, überhaupt mal irgendwie so eine Phänologie der Klanglandschaft, der Dynamik über den Jahresverlauf zu dokumentieren. Also wie verändert sich eigentlich die Klanglandschaft im Laufe eines Jahres in verschiedenen Ökosystemen, in verschiedenen Habitaten, weil wir das tatsächlich bisher selten so dokumentiert haben. Also man hat so ein intuitives Wissen darüber, klar, man weiß als Biologe auch ungefähr, wann bestimmte Tierarten aktiv sind, aber das wirklich mal festgehalten, weil die Technik ja auch noch so jung ist, ist bisher noch nicht.
An diesem heißen Frühsommertag ist aus der Ferne das Geblöke der Schafe zu hören. In der Nähe keuchen Wandernde auf dem Weg zum Gipfel. Über uns brummt ein Sportflugzeug, die Feldgrillen zirpen und aus dem Gebüsch erklingt der Gesang eines Vogels.
Das müsste der Baumpieper sein.
Die Soundscape und die ständigen Hintergrundgeräusche haben Einfluss auf die Artenzusammensetzung und auf das Verhalten der Tiere. Nicht nur auf die Lautstärke des Gesangs.
Wenn in einer lauten Umgebung Tiere Gefahr laufen, den Räuber nicht zu hören, dann viel aufmerksamer sind, manchmal auch weniger Zeit mit Fressen verbringen, aber die singen vielleicht weniger häufig, weil sie eben mehr Zeit mit Nahrungssuche und mit Aufmerksamsein verbringen müssen und dadurch weniger Zeit haben, selber zu singen. Oder aber sie singen eben gerade mehr, weil sie natürlich sicher sein müssen, dass sie in dieser lauten Umgebung ihren Adressaten finden. Und diese sozusagen Gegenhypothesen würden wir gerne mal in einer jetzt gerade startenden Studie irgendwie genauer untersuchen.
Sandra Müller verweist auf eine viel zitierte Studie von Timothy Gordon. Timothy Gordon hat die Soundscape des Great Barrier Reefs untersucht. Als im Jahr 2016 eine Hitzewelle eine große Korallenbleiche verursachte, dokumentierte er den Verfall des Riffs mit Tonaufnahmen der Klanglandschaft. Gordon verglich die Soundscape eines gesunden Korallenriffs mit einer endlos improvisierenden Jazzband, in der Fische, Seeigel, Delfine, Garnelen, Hummer und zahllose andere Tierarten miteinander jammern. In einem geschädigten Ökosystem fehlen einige der Stimmen. Die Soundscape wird monotoner. Als Gordon seine Aufnahmen mit Aufnahmen verglich, die vor der Korallenbleiche entstanden, bemerkte er, dass seine Aufnahmen unheimlich still waren. Die Folge? Fische mieden das sterbende Korallenriff. Nach einer Reihe von Experimenten konnte Gordon zeigen, dass sich die Fischlarven am Sound des Korallenriffes orientieren. Auf dem Feldberg untersuchen Sandra Müller und ihr Team in Kooperation mit einem Umweltbüro aus Bad Krozingen, welche Einflüsse bestimmte Bewaldungssysteme auf die Tierwelt, speziell auf Heuschrecken und Vögel, hat. Dazu haben sie an 18 Standorten Audiorekorder installiert. Ein eher kleines Projekt, wie Müller betont.
Wir wollen eben dokumentieren, okay, wie ist die Soundscape an Feldberg charakterisiert? Welche kleinräumigen Unterschiede finden wir auch zwischen verschiedenen Wiesentypen, Habitattypen? Welche Rolle spielt es, dass hier zum Beispiel so einzelne Baumgruppen eingestreut sind, die ja auch Schutz bieten und Habitat bieten für einige Tierarten, die den Wind ein bisschen brechen? Wie präsent sind menschliche Geräusche hier auch durch Besucher, die vor Ort sind? Wie interagiert das dann im Einzelnen mit den verschiedenen Tierarten? Können wir zum Beispiel feststellen, ob der Vogelgesang hier an Besucher ruhigen Tagen anders ist als an Tagen mit vielen Besuchern? Es gibt hier den Plan, die Beweidung zu ändern, um eben dieses besonders geschützte Habitat der Borstgrasrasen irgendwie wieder in einen qualitativ besseren Zustand zu bringen. Und wir wollen eben akustisch dokumentieren, welche Auswirkungen das dann auf die Akustik hat. Wie das die Heuschrecken beeinflusst, wie das die Vogelgemeinschaft beeinflusst, das Gesangsverhalten der Tiere. Und dann wäre das für uns auch mal eine Möglichkeit, in einem 5-Jahres-Projekt mal interannuelle Schwankungen zu dokumentieren. Also das heißt, welche natürlichen Schwankungen in der Soundscape habe ich eigentlich durch Witterungsveränderungen? Ich hatte dieses Jahr ein sehr, sehr trockenes Frühjahr. Das macht natürlich auch den Tieren zu schaffen, es macht auch den Vögeln zu schaffen. Könnte man das dann auch akustisch messen und feststellen an einem veränderten Gesangsverhalten im Vergleich zu einem normal feuchten Frühjahr. Wir hatten auch schon mal Projekte, da hatten wir halt dann nur ein Jahr, aber wir haben eine Heuschreckenaktivität vermisst, wo uns dann Experten sagten, ja, das lag an dem sehr feuchten Frühjahr, da sind viele Eier halt irgendwie verschimmelt oder gab halt Probleme und deswegen haben wir dann nicht die Abundanzen, die wir in einem anderen Jahr dann vielleicht wieder haben.
Die Audiorekorder nehmen 24 Stunden am Tag auf. Nach Sandra Müllers Berechnungen summieren sich die Datenmengen auf 30 Terabyte pro Jahr. Zu viel, um von den Forschenden durchgehört zu werden. Deshalb kommt die KI, künstliche Intelligenz, zum Einsatz. Die KI kann eines sehr gut, Muster erkennen. Das geht bei optischen Mustern recht gut, mit akustischen Daten tut sich die KI noch recht schwer. Deshalb werden die akustischen Signale der Aufnahme in ein Spektrogramm umgewandelt. Ein Spektrogramm ist eine bildliche Darstellung der Frequenzen über die Zeit hinweg, ein Diagramm also. Die X-Achse repräsentiert die Zeit, auf der Y-Achse sind die Frequenzen eingetragen. Der Laut eines Tieres setzt sich üblicherweise aus vielen verschiedenen Frequenzen zusammen. Diese Frequenzen werden als übereinanderliegende Wellen- oder Zickzackmuster auf dem Diagramm abgebildet. Zusätzlich wird die Intensität der Frequenzen, also die Lautstärke, durch einen Farbcode gekennzeichnet. Dunkle Farben stehen für geringe Intensität, helle Farben für hohe Intensität. Die Bilderkennung der KI sucht in diesem Wellenverlauf nach spezifischen Mustern, die sie spezifischen Tierlauten zuordnet. Es ist der akustische Fingerabdruck der Tierart. Dabei greift die KI auf eine Datenbank zu. Eine verbreitete offene Datenbank ist Xenocanto. Hier laden Wissenschaftler, Birder, Field Recordists und Naturbeobachter ihre Aufnahmen unter einer Creative Commons Lizenz hoch. Datenbanken für Vogelrufe oder auch für Fledermäuse sind recht umfangreich. Das hat auch historische Gründe. Datenbanken für andere Arten, zum Beispiel für das Zirpen von Heuschrecken oder für die Unterwasserklangwelt, sind teilweise erst im Aufbau. Anhand eines Spektrogramms lässt sich also zeigen, welche Arten in einer Landschaft vorhanden sind. Hat man nur eine Momentaufnahme, also zum Beispiel nur eine Minute, sagt das nicht viel über die tatsächliche Artenvielfalt in der Landschaft, die Biodiversität. Anders sieht es aus, wenn Daten über einen längeren Zeitraum hinweg gesammelt werden. Es gibt Ansätze, die Artenvielfalt, die in diesen Aufnahmen erfasst wird, in vergleichbare Zahlen zu fassen, aus den gegebenen Daten einen Biodiversitätsindex zu berechnen. Diese abstrakte Zahl soll vor allem dazu dienen, die Biodiversität verschiedener Areale miteinander zu vergleichen.
Genau, es gibt über 60 verschiedene Indizes und die funktionieren alle ein bisschen anders. Aber sie sind alle auf unterschiedliche Art und Weise, berechnen sie halt die Verteilung der akustischen Energie im akustischen Raum, also über die Aufnahmezeit und den Frequenzbereich, den man erhoben hat.
Gegen diesen Index gibt es einige Bedenken. Der Index nimmt die akustische Diversität als Maßstab für die Biodiversität. Das ist aber kein linearer Zusammenhang, wie Sandra Müller erklärt.
Also wir haben divers singende Vögel, wie jetzt die Amsel, hier unseren Baumpieper. Wir haben aber auch sehr monoton singende Vögel, wie jetzt eine Taube zum Beispiel. Wenn man akustische Diversität als ein Maß an sich begreift, dann versteht man auch, dass man nicht erwarten kann, dass das 1:1 mit der Artenvielfalt korreliert. Und das ist natürlich frustrierend in gewisser Weise für Menschen, die sich erhofft haben, und ich habe mir das auch erhofft und ich bin auch frustriert manchmal, einen super Indikator zu haben, der leicht zu messen ist, den man skalieren kann auf große Flächen, große Zeiträume und der dann ein super Proxy ist, zumindest für Vogelarten oder überhaupt für Biodiversität insgesamt. Und das Problem ist, dass sich die Indizes in jedem Habitat immer so ein bisschen anders verhalten, weil sie natürlich auch auf die abiotischen Geräusche anspringen. Und das kann man ein bisschen in den Griff kriegen, wenn man eben mittelt, so dass man Spitzen von an sehr windigen Tagen oder so, dass man das irgendwie rausmittelt oder sogar rausfiltert, kommt man schon zu guten Ergebnissen. Man lernt auch interessante Sachen. Aber man braucht erstens immer eine Referenz. Also wie ist dieses Gebiet im Vergleich zu einem anderen, zu einer Kontrolle? Und kann dann sagen, okay, hier habe ich mehr Diversität als da. Und man muss immer sagen, es ist eine akustische Diversität. Und man kann jetzt nicht immer sagen, ich habe jetzt hier x mehr Vögel als dort.
Um die akustischen Indizes zu testen, wird der Index mit Daten aus herkömmlichen Methoden verglichen.
Wenn man diese akustischen Indizes testet, man hat das einerseits mit üblichen Vogelmonitoring-Daten verglichen, wo dann der Mensch kommt und sagt, welche Vögel sehe und höre ich hier und das dokumentiert. Da gibt es auch Standardprotokolle. Aber es kann natürlich nicht ein Mensch ständig überall da sein. Und wenn man jetzt zum Beispiel schauen will, wie verändert sich Gesangsverhalten oder wie ändert sich oder man sicher gehen will, dass man bestimmte seltene Arten auch drauf hat, dann sind Rekorder und bioakustische Methoden auf jeden Fall auch ein gutes Mittel der Wahl. Es muss ja nicht immer der Index sein. Man kann ja auch über Algorithmen die Arten dann bestimmen und dann muss man die Algorithmen natürlich validieren und da muss jemand, ein Experte, in die Aufnahmen reinhören. Aber das funktioniert mittlerweile ganz gut. Ist auch viel Arbeit, aber man kann Gebiete über lange Zeiträume so auch gut monitoren. Ja.
Die Dokumentation ganzer Soundscapes ist in Europa noch wenig verbreitet. Ein ganzes Habitat ein ganzes Jahr lang zu dokumentieren oder Vergleichsaufnahmen über mehrere Jahre hinweg zu machen, das ist Neuland. Auch für Sandra Müller und ihr Team. Freilich, Pioniere auf diesem Gebiet hat es gegeben. Field Recordists, die mit dem Equipment ihrer Zeit ein Gebiet immer wieder aufgenommen haben. Das Problem war, dass eine kontinuierliche Dokumentation nicht möglich war und damit auch keine Dokumentation der Dynamik der Soundscape im Jahresverlauf.
Also wir nehmen in der Regel, wenn wir wirklich an der Soundscape als Gesamtes interessiert sind, Tag und Nacht auf und auch das ganze Jahr durch am liebsten. Also vielleicht nicht unbedingt jeden Tag, vielleicht machen wir so einzelne Sessions im Frühling, Sommer, Herbst und Winter, aber idealerweise tatsächlich 12 Monate, 365 Tage, 24 Stunden. Aber das erzeugt natürlich einen riesen Datenboost und dann ist Datenspeicher irgendwann auch ein Kostenfaktor.
Die Soundscape wird bestimmt von den Geräuschen der unbelebten Natur, den Geophonen, von den Geräuschen der belebten Natur und den Geräuschen menschlichen Ursprungs, den Anthropophonen. Sandra Müller nennt noch eine vierte Kategorie, die Stille.
Obwohl das gar nicht so einfach zu fassen ist, ab wann zählt es denn als Stille? Also wenn die ganze eine Minute still ist, dann habe ich ein Stille-Event oder reicht es, wenn es 10 Sekunden still ist?
Ortswechsel. Vom Schwarzwald zu den Streuobstflächen in Österreich. Streuobstflächen sind Lebensräume mit besonderer Bedeutung für die Biodiversität im Kulturland. Es sind lockere Bestände unterschiedlicher Obstbaumarten, die extensiv genutzt werden. Der Ertrag der Bäume freilich ist geringer als in intensiv bewirtschafteten Flächen. Wirtschaftlich sind Streuobstflächen wenig konkurrenzfähig und verschwinden deshalb langsam aus der Landschaft. Ihr ökologischer Wert hingegen ist hoch. Gründe dafür sind die vielfältigen Strukturen der Vegetation und eine große Zahl alter Bäume mit hohem Totholzanteil. Das Projekt DIFMOST, Biodiversitätsmonitoring von Streuobstflächen, hat zum Ziel, ein bundesweites Monitoring-System für Streuobstflächen zu initiieren. Darüber hinaus soll Bewusstsein geschaffen werden für den ökologischen Wert der Streuobstflächen und somit ein Beitrag zu deren Erhalt geleistet werden. Am Projekt DIFMOST ist unter anderem das Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien beteiligt. Eva-Maria Schöll untersucht im Auftrag des Instituts die Artenvielfalt der Streuobstflächen mit bioakustischen Methoden. In 46 Streuobstflächen in allen Bundesländern Österreichs, mit Ausnahme von Wien, hat sie Audiorekorder für passives akustisches Monitoring installiert.
Wir hören in Streuobstflächen sehr viel. Natürlich hören wir den Wind, der durch die Blätter rauscht, aber wir hören auch die Vögel, die vor Ort sind. Gerade während der Brutzeit haben wir eine sehr starke Aktivität unterschiedlichster Vogelarten. Die suchen sich nämlich während der Zeit ihren Partner. Und das machen sie, indem sie ganz laut rufen, die Männchen, und sagen, hier bin ich, bitte wähl mich, ja, nimm mich. Und so haben wir eben eine starke Vokalisation, das heißt viele Gesänge, die wir aufnehmen können. Über die Gesänge können wir dann feststellen, welche Arten das dann tatsächlich sind. Die Streuobstflächen sind quasi eine Flirtzone. Wir haben da die Tiere, die dort leben wollen, die dort vielleicht auch ein Nest anlegen wollen, die dort brüten wollen und Jungtiere großziehen wollen. Und wir haben natürlich in diesen Flächen auch ganz viel Nahrung für die Vögel. Denn es gibt zum Beispiel den Frostspanner, der auf den Bäumen unterwegs ist, der gerne verfüttert wird. Oder auch kleine Spinnentierchen, die ganz wichtige Nahrungsbestandteile für viele Singvogelarten sind. Die Geräuschkulisse um eine Blüte ist wirklich beeindruckend. Wir haben da nicht nur die Vögel, die während dieser typischen Blütezeit der Streuobstbäume unterwegs sind, sondern wir haben natürlich auch die Bienen, die wir hören können, die zu den Blüten kommen und die bestäuben. Und das hört sich dann ganz, ganz anders an, als das außerhalb der Blütezeit ist, weil einfach viel mehr Aktivität da ist. Wir haben die Audiogeräte, mit denen wir die Vogelstimmen aufgezeichnet haben, nur während der Brutzeit bis in den Sommer hinein aufgingen. Die hängen von April bis etwa Juni. Und können so ganz gute Unterschiede feststellen, zum Beispiel in Bezug auf die Tageszeit. Bei den Vögeln ist es so, dass die vor allem am Morgen und am Abend sehr aktiv sind und da sehr viel rufen. Während der Mittagszeit haben wir hier deutlich weniger Aktivität, da ist es ruhiger. Das kennen wir auch bei uns Menschen, da ruhen wir uns vielleicht aus, verschnaufen ein bisschen, ist ja meistens auch wärmer dann zur Mittagszeit. Aber morgens und abends ist da wirklich sehr viel los. Wir haben in den Flächen auch seltene Vogelarten gehört und da freuen wir uns natürlich besonders darüber, denn das sind Arten, die vor allem in solchen Streuobstflächen auch vorkommen und auf die angewiesen sind. Wie zum Beispiel der Wendehals, ein Zugvogel, der dann erst im Frühjahr zu uns nach Österreich kommt und auch in den Streuobstflächen brüten kann. Der Wendehals gehört zu den Spechten und sieht eigentlich recht unscheinbar aus. Nicht wie ein typischer Buntspecht zum Beispiel schwarz-weiß gefärbt, sondern viel schlichter und zurückhaltender, eher in einem graubraun, hell-dunkelbraun, also auch ein sehr gut getarnter Vogel. Und den würde man vielleicht sogar übersehen, wenn man nicht aufpasst und ist in der Fläche und versucht, die Vögel zu kartieren. Aber der Ruf ist doch sehr charakteristisch. Und so können wir den Vogel sehr gut nachweisen, weil wir den Ruf auf den Audiodateien haben. Wir freuen uns besonders über Schlüsselarten, die sehr selten sind. Das heißt, wir vergleichen natürlich all die Daten, die wir haben, also die Vogelarten, die wir nachweisen können, und schauen nach, was sind es denn für Arten? Sind die auf der roten Liste? Sind die gefährdet oder schon besonders bedroht? Oder sind das Arten, die sehr häufig vorkommen? Und natürlich freuen wir uns besonders über all die Arten, die eben bedroht sind, weil wir sagen können, okay. Und das zeigt nochmal viel mehr, wie wichtig dieser Lebensraum Sträubsfläche oder Sträubsbestand ist. Der bietet einen Lebensraum selbst für solche bedrohten Arten.
Die Auswertung der Daten erfolgt mit künstlicher Intelligenz, allerdings mit Vorbehalt.
Ich habe im Projekt eine Kollegin, die aktuell damit beschäftigt ist, all diese Audiodateien anzuhören. Die KI kann schon einiges. Das heißt, wir können künstliche Intelligenz und verschiedene Software einsetzen, um diese Audiodaten auszuwerten. Die KI kann noch lange nicht alles. Das bedeutet, im Rahmen des Projektes wird meine Kollegin sehr viele Audiodateien sehr genau auswerten und wir vergleichen dann, was hat sie denn gefunden und was findet die KI. Und wir versuchen, die KI auch zu verbessern, indem wir die Daten, die die Kollegin sehr genau auswertet, verwenden, um das Programm und den Algorithmus zu trainieren. Bei traditionellen Erfassungen werden Kartiererinnen und Kartierer in die Fläche geschickt und stellen sich dann an diese Fläche. Es gibt unterschiedlichste Methoden, Arten zu erfassen, und kartieren dann die vorkommenden Vogelarten zum Beispiel. Das heißt, man steht zum Beispiel 5 Minuten an einem Punkt und erfasst alles und schreibt alles auf, was man sieht und hört. Denn was die Menschen können und was die Audiogeräte aktuell und auch die Software noch nicht so gut können, ist sagen, oh, ich höre hier links von mir einen Vogel und rechts von mir auch einen zeitgleich. Das müssen also 2 Arten sein oder 2 Individuen sein. Und das kann man mit einem einzelnen Audiogerät noch nicht. Das heißt, wenn wir hier 2 Vögel haben, können wir mit einem einzelnen Audiogerät keine Richtung feststellen. Und da haben wir den großen Benefit, wenn Leute noch im Feld sind und das erfassen. Auf der anderen Seite bedeutet eine Kartierung vor Ort durch Kartiererinnen immer, dass auch eine Person in die Fläche fahren muss und Zeit investieren muss. Das Audiogerät kann da deutlich länger hängen, als der Kartierer da stehen kann. Das heißt, der Vorteil der Audiogeräte ist, dass wir diese langfristige Datenreihe haben. Wir können die da über mehrere Tage hängen lassen und wir können so eine Vielzahl an Daten sammeln. Und was wir im Projekt auch vergleichen ist, wir haben Kartiererinnen gehabt, die in der Fläche waren und die Vogelarten erfasst haben. Und wir hatten die Audiomos, diese Audiogeräte. Und jetzt vergleichen wir, was ist der Unterschied? Welche Arten konnten die Kartiererinnen vielleicht erheben und feststellen, die wir mit dem Audiogerät nicht feststellen konnten? Und da sind wir gerade mitten in der Auswertung. Das heißt, jetzt müssen wir alle Audiodateien auswerten und dann können wir diesen Vergleich anstellen und können schauen, was kann der Mensch, was kann das Audiogerät und die Audioaufnahme, wenn sie manuell ausgewertet wird? Und was kann BirdNet, diese Software, also die künstliche Intelligenz?
In der nächsten Episode unseres Podcasts geht es um die Grenzen der KI in der Bioakustik und um den Wandel des Berufsbildes von Biologinnen.